Ich habe tatsächlich auch mal ein Jahr in der Werbung gearbeitet als Werbetexter. Das war aber ganz scheiße, sag ich mal.
Hi und willkommen zum Podcast Karriereklänge, bei dem wir mit KulturmanagerInnen aus den unterschiedlichen Bereichen über ihren Beruf sprechen. Ich bin Anton und der heutige Gast ist André Sebastian. André ist beim Kulturbüro Münsterland als Leitung sowie bei der Stiftung Kunst und Kultur und der Kulturakademie tätig. Hallo André.
Hallo Anton, grüß dich.
Schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht als allererstes in ein paar Sätzen vorstellen?
Ja, das mache ich sehr gerne. Du hast es ja gerade schon gesagt. Ich bin Leiter, also aktuell Leiter des Kulturbüros beim Münsterland e.V. Das ist eine Regionalmanagementorganisation, die in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus und eben Kultur tätig ist. Im Münsterland, das ist Region in Nordrhein-Westfalen, 1,6 Millionen Einwohner, doppelt so groß wie das Saarland übrigens, damit man so eine ungefähre Vorstellung hat. Und ja, ich bin 55 Jahre und bin jetzt seit 11 Jahren da.
Ich habe in Interviews gelesen, dass du aus dem Münsterland kommst, eigentlich in Köln geboren bist.
Genau, ja.
Wie ist es gekommen, dass du im Münsterland geblieben bist oder ins Münsterland gekommen bist? Wie bist du ins Kulturbüro gekommen?
Wie bin ich? Also ich bin seit 11 Jahren da. Davor habe ich eigentlich ganz andere Sachen gemacht. Ich bin, wie gesagt, in Köln geboren. Mein Vater war bei der Bundeswehr. Wir sind dadurch relativ viel umgezogen und haben irgendwann sozusagen sind in Münster gelandet und sind dann aber nach Grevenreckenfels, so ein kleines 6.000-Einwohner-Nest im Münsterland, gelandet. Da bin ich quasi dann zur weiterführenden Schule gegangen, habe mein Abi gemacht und bin dann zum Studieren wieder zurück nach Münster gegangen. War aber zu dem Zeitpunkt, das war so Anfang der 90er, beruflich oder auch studientechnisch eher so ein bisschen orientierungslos. Und ich habe Germanistik, Soziologie und Politikwissenschaft studiert. Und das war nicht sehr berufszielbezogen, sondern eher so nach dem Motto, man liest gerne und hat da so eine Affinität zu diesen Themen. Genau, da habe ich mal so vor mich hin studiert, hatte dann eine kurze Auszeit, war für ein paar Monate in Amerika, bin wiedergekommen und habe am Theater angefangen als Statist. Dann habe ich so eine Regiehospitanz übernommen und fand das wahnsinnig spannend. Fand es auch viel spannender als mein Studium, weil das Theater einfach, das war praktischer. Dann habe ich, wenn man so will, so eine kleine Theaterkarriere gemacht und habe mich dann auch über das Berufsfeld Regieassistenz, Regie informiert und habe dann festgestellt, okay, man kann das studieren, man kann es aber auch so Learning by Doing betreiben. Und wie sich das so ergeben hat, irgendwann war ich halt ein Regisseur, bin auch in Münster hängen geblieben, also auch aus privaten Gründen und so weiter. Und habe dann ab Ende der 90er eine Zeit lang erstmal als Regisseur gearbeitet. Also wenn man so will, freier Künstler oder freier Theatermensch. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist nicht so einfach. Also mit Familiengründen, mit prekären Arbeitsverhältnissen und so weiter. Und irgendwann kam der Punkt, da haben sich halt Engagements nicht fortgesetzt und so weiter, wo ich gedacht habe, das geht hier nicht, das geht nicht wirklich weiter oder ich will das nicht mehr. Also ich will diese Ungewissheit nicht. Und dann habe ich gesagt, ich ziehe jetzt mal die Reißleine und ich mache irgendwas anderes. Ich habe tatsächlich auch mal ein Jahr in der Werbung gearbeitet als Werbetexter. Das war aber ganz scheiße, sage ich mal. Und habe dann hier beim Theater im Pumpenhaus angefangen. Das ist eine gute freie Spielstätte. Und bin so in den Bereich sozusagen auf die andere Seite gekommen, habe eher Produktionsleitung gemacht und habe geguckt, wie kriegt man Förderung, wie funktioniert überhaupt so eine Förderlandschaft, Fördersystem und so weiter. Und bin dann von da ans Landesbüro, das hieß damals noch NRW Landesbüro Freie Kultur gegangen. Das heißt, ein Interessenverband für die freien Theater in NRW. Da war ich aber nur 2 Jahre und irgendwann kam halt das Angebot Leitung Kulturbüro Münsterland, wo ich mir erstmal auch nichts drunter vorstellen konnte. Aber das, was sozusagen gefördert wurde in dem Job, auch so eine Kenntnis der Förderlandschaft und so Beratungsskills und so weiter, dachte ich mir, das bringe ich ja eigentlich mit. Und auf der anderen Seite auch, also ich weiß auch, wie Kunstschaffende denken und arbeiten. Und das war für mich immer, hat mir einen gewissen Vorteil verschafft. Das war so ein bisschen im Schnelldurchlauf die letzten 15 Jahre.
Gab es irgendwie einen Schlüsselmoment, wie du darauf überhaupt gekommen bist? Also irgendwas Haptisches, woran du dich erinnern kannst? Oder war es vor allem, wie du gesagt hast, Familie und Lebensplanung?
Nee, ich glaube, ich würde vielleicht noch einen Schritt vorher gehen. Also wann ist man denn überhaupt mit Kultur in Verbindung gekommen? Und bei mir war es, glaube ich, so, als das am Theater losging, also so in meinen 20ern, Das fand ich wahnsinnig spannend, weil man sozusagen auch wenn es nur erst als Statist war und später erst so in dem Gestaltenbereich, diese Schaffung von anderen Räumen, also indem man sich sozusagen in andere Zeiten, andere Themen denken kann und so, das ist immer noch das, was für mich sozusagen Kunst ausmacht. Also das war so der erste Punkt, wo ich gemeint habe, das ist ein Umfeld mit den Leuten, die da arbeiten, so wie sie denken und so weiter, da will ich eigentlich nicht wieder weg. Und das war, glaube ich, so der Zeitpunkt in Dortmund beim Landesbüro, wo ich gemerkt habe, das macht mir Spaß, anderen Leuten das zu ermöglichen, was sie machen.
Beschreib mal einen typischen Dienstag in deiner Woche oder auch sonst jeden Wochentag, an dem du irgendwie einen klassischen Ablauf hast. Wie sieht dein klassischer Arbeitstag aus? Führ uns mal ein bisschen dadurch. Was machst du an einem Tag?
Ich glaube, die klassische Antwort ist ja immer auf solche Fragen, es gibt nicht den klassischen Ablauf. Ich glaube, sagen ja viele, und
Ja.
das hätte ich jetzt auch gesagt, weil es ja wirklich so ist. Wenn ich mir jetzt einen Dienstag nehme, der startet bei uns immer mit dem sogenannten JFK. Das ist das Durfix Kultur. Wir sind ein relativ kleines Team. Wir sind 4 Leute und wir treffen uns seit Corona zweimal die Woche immer im Büro und sprechen über das, was bei uns jeweils auf den Schreibtischen liegt. Also die Sachen, die wir jetzt kurzfristig in der Woche machen, was steht an, teilweise aber auch sowas wie eine mittelfristige oder langfristige Planung. Das geht in der Regel, das ist eine Stunde, da gucken wir auch Timeboxing, dass das hinkommt, dass wir nicht länger als eine Stunde machen, das ist immer zu Beginn. Und dann starten wir halt rein mit dem, was auf dem Tisch liegt. Ich sag mal ganz kurz, was wir überhaupt machen, vielleicht beim Kulturbüro, damit
Das
man
wäre
mal.
meine nächste Frage gewesen. Was liegt denn überhaupt auf deinem Schreibtisch? Was
Genau.
besprecht ihr dann?
Also wir sind vor allem zuständig für die Koordination eines Förderprogramms. Das nennt sich Regionales Kulturprogramm, kurz RKP. Gibt es in der Form nur in NRW. Und das ist ein Förderprogramm, was sich um ländliche Räume, aber auch um das dazwischen kümmert. Es ist nicht spartenbezogen, also wie eine reine Theaterförderung oder eine reine Tanz- oder Musikförderung, sondern es geht um regionale Projekte, das heißt kooperative Projekte mit mindestens 3 Partnerinnen. Man hat damals NRW, weil es ja ein relativ großes Land ist, ein flächiges Land, in 10 Kulturregionen unterteilt. Und das Münsterland ist eine von diesen 10 Kulturregionen. Es gibt dann noch Ruhrgebiet, Rheinschiene, Ostwestfalen-Lippe und so weiter und so weiter. Und in diesem Förderprogramm können die Kulturschaffenden, Künstlerinnen, Künstler, aber auch Kulturvereine, aber auch Verwaltungen, auch Museen, Theater, wie auch immer, können Gelder beantragen. Und das für die Region Münster zu koordinieren, ist unsere Aufgabe. Das heißt, wir geben manchmal Impulse, Ideen für Projekte. Wir beraten in erster Linie. Wir unterstützen bei der Suche nach Projektpartnerinnen. Das ist, glaube ich, so erstmal die Kernaufgabe, mit der wir uns beschäftigen. Und wenn man so will, auch das ganze Jahr über, natürlich also 30.09. ist am Antragsfrist. Je näher wir dem 30.09. kommen, desto exponentieller steigt auch die Beratungskurve nach oben, bis quasi die letzte Minute vor Antragsfrist. Weil die meisten kommen immer erst zum Schluss, komischerweise. Aber auch also innerhalb des Jahres gucken wir, was für Projekte wurden umgesetzt. Wir versuchen, die zu begleiten. Wir versuchen, die auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen und so weiter. Und daraus leiten sich dann auch, wenn du so willst, die Aufgaben dieses Dienstags ab. Also wir gucken, was liegt da an? Gibt es beispielsweise Termine für Beratungsgespräche? Und dann haben wir innerhalb des Vereins auch häufig noch Themen. Da überlegen wir auch mit den anderen Arbeitsbereichen, mit den Kollegen aus dem Wirtschaftsbereich oder den Kolleginnen aus dem Tourismusbereich, ob man da gemeinsam irgendwelche Dinge umsetzen kann. Was im Moment ganz aktuell ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Da komme ich quasi frisch aus einer Weiterbildung und das ist was wir jetzt auch gerne sozusagen in unser Beratungsportfolio aufnehmen wollen, dass wir Kultureinrichtungen oder Kulturschaffende unterstützen, wenn sie sagen, wie geht denn das mit der Nachhaltigkeit? So, was heißt das überhaupt? Und wie kann ich, sage ich mal, klimafreundlicher agieren?
Und wie sieht dein weiterer Tag aus
Was habe
nach
ich denn
dem
da?
JFK?
Ja, genau, dann liegen halt, wie gesagt, so was ich gerade meinte, also sowas wie Beratungsgespräche, Telefonate. Wir gucken uns Sachen auch natürlich an. Also wir fahren auch in der Region rum. Das heißt, entweder gucken wir uns die Projekte an, die umgesetzt wurden, durch, sage ich mal, Beratung im Idealfall ermöglicht, dass wir auch einen Eindruck davon bekommen, wie sieht denn das überhaupt aus? Also wir haben ja lange nur mit der Theorie zu tun. Also wir sehen einen Antrag und da schreibt jemand was rein, das sind ja nur Worte. Und dann haben wir eine Fantasie, wie sowas aussehen könnte. Aber es ist natürlich total spannend zu sehen, wie das dann in der konkreten Umsetzung aussieht. Ein bisschen müssen wir natürlich auch immer mit Zahlen gucken. Also wir werden ja auch gefördert, wir bekommen Geld vom Land. Das machen wir jetzt nicht jede Woche, aber es gibt immer mal wieder Dienstage, wo das anliegt, wo wir halt einen Blick in einen Kosten- und Finanzierungsplan werfen und sagen, wo stehen wir einfach eigentlich gerade so controllingmäßig, haben wir schon zu viel Geld ausgegeben, zu wenig. Also das muss man im Blick behalten. Ansonsten, manchmal mache ich auch so Podcast-Interviews wie heute, aber das ist auch eher selten.
Umso schöner, dass du gerade da bist.
Genau. Was man vielleicht auch noch sagen kann, wir haben auch manchmal eigene Projekte. Wenn man so will, es gibt ein wiederkehrendes Projekt, das ist das Münsterland-Festival. Da habe ich aber weniger mit zu tun, das macht mein Kollege. Das wird auch über dieses regionale Kulturprogramm gefördert, findet alle 2 Jahre im Münsterland statt. Das heißt, das ist dann auch wirklich konkrete Projektmanagerarbeit, wenn man so will. Also auch da, wie kriege ich meine Fördergelder zusammen, wer sind meine Partner, mögliche Spielorte, beteiligte Künstlerinnen und solche Sachen.
Dann sind wir ja schon ein bisschen im Thema Projekte und was die konkreten Projekte sind. Auf welches Projekt bist du oder innerhalb welches Projektes bist du auf deine Arbeit besonders stolz? Was fällt dir da ein?
Oh, schwierige Frage. Ich finde, vielleicht zwei Sachen. Es gab mal ein Projekt, was über das Kulturbüro lief, wo aber eine Kollegin, eine ehemalige Kollegin aus dem Kulturbüro die Projektleitung gemacht hat. Das hieß Apokalypse Münsterland. Das ist ein tolles Projekt gewesen, was wir auch lange vorbereitet haben mit ausgewählten Museen und Ausstellungshäusern aus der Region. Also wir wussten, wir haben mal gezählt und kamen so auf 170 Museen im Münsterland. Wir haben da so viele von. Da liegt ein wahnsinniges Kooperationspotenzial. Das ist, glaube ich, gerade so in ländlich geprägten Gegenden gar nicht verkehrt. Wir haben dann über ein Jahr lang mehrere Workshops gemacht, auch mit einer externen Moderation, um zu gucken, wie kann man das so ein bisschen ausdifferenzieren, was man gemeinsam macht. Aber der Punkt war, dass wir erzählt haben, wir haben so ein Signal aus der Zukunft bekommen. Und die haben gesagt, ey, uns geht hier die Kultur verloren und ihr habt so viel. Schickt uns eure Artefakte, Kulturgüter, das, was ihr wollt. Und dieser partizipative Ansatz war der, dass wir gesagt haben, die Häuser, die sich an dem Projekt beteiligt haben, das waren hinterher 28, ihr müsst mit euren Besucherinnen und Besuchern gucken, was das eine Exponat ist, was ihr mit sozusagen auf diese Reise schickt, was mit in den Container kommt. Am Ende kam man wirklich auf 28 Exponate. Und das Besondere war da, dass wir in Zusammenarbeit mit der Münster School of Design, also Fachhochschule Designleute, die haben diese einzelnen Exponate digital inszeniert. In einen umgebauten LKW-Anhänger, wenn man so will. Auch den haben die Studierenden designt. Und der ist dann durchs Münsterland gefahren und man konnte an bestimmten Orten, auf Marktplätzen, sich diese VR-Brillen angucken und sich diese 28 ausgewählten Exponate angucken. Das Einzige. Das sind halt Projekte. Und die Frage ist immer, was ist denn, wenn das Projekt zu Ende ist? Und da haben wir nicht weit genug gedacht. Weil die Kollegin hat dann den Bereich gewechselt und wir standen dann da. Und das, wenn du so willst, das Fördergeld war logischerweise weg. Wir hatten noch die Exponate, wir haben die VR-Brillen, wir hatten ein Netzwerk, wenn man so will, die gesagt haben, ja und nun, wie geht's jetzt weiter? Das war ein gutes Learning. Also, dass man, wenn man Projekte plant, immer überlegen sollte, okay, was ist, wenn das Projekt zu Ende ist? Hängt man da in der Luft oder gibt es noch irgendeine Möglichkeit, so ein Follow-up zu machen oder nochmal Gelder zu akquirieren, um das ja, in was auch immer zu überführen. Aber ansonsten, cooles Projekt.
Ja, toll. Dann kommen wir zur nächsten Rubrik. In der nächsten Rubrik werde ich dir ein Audio vorspielen. In dem Audio wird eine andere Person, die auch Kulturmanagement beziehungsweise auch etwas aus dem kulturellen Bereich studiert, dir von einer Angst erzählen, die sie hat. Und du sollst quasi als Experte darauf antworten und deine Ratschläge geben.
Ja, also ich komme aus dem ländlichen Raum aus Niedersachsen. Und ich würde auch gerne dorthin wieder zurück, aber ich habe halt Angst, dass die kulturelle Landschaft da nicht stark genug ausgeprägt ist, um etwas zu finden.
Die Frage ist natürlich direkt auf dich zugeschnitten.
Ja, super.
Deswegen erzähl mal, was würdest du Anne sagen?
Es wäre ja naiv, wenn man sagt, ach, mach dir da mal keine Gedanken. Natürlich hast du eine andere Dichte in Niedersachsen als in Berlin, logischerweise. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch in ihrem Feld, wenn sie als Kulturmanagerin dahin geht, weniger Konkurrenz als in Berlin. Muss man ja, also jetzt Berlin zum Beispiel, kannst du Hamburg oder Köln
Ja,
oder was auch
klar.
immer nehmen. Aber letzten Endes ist ja Kultur was, was in verschiedensten Formen überall stattfindet. Also du hast wahrscheinlich nicht so die riesen fetten Museen. Ansonsten hast du halt mehr Kultur, die häufig vom Ehrenamt getragen wird und so weiter. Wenn man das sozusagen, wenn den positiven Aspekt rausnehmen will, ist das eine Form von Kultur, die viel mehr Kulturmanagement braucht. Ich würde mal sagen, je weniger institutionalisiert sowas ist, desto mehr brauchst du Personen, die Leute unterstützen im Bereich von Vernetzung, von Kooperation, von Förderung, von auch einer fachlichen Unterstützung hinsichtlich, so wenn jemand sagt, ich würde da gerne was machen, ich weiß gar nicht, wie man so ein Projekt umsetzt, so dass man ihnen da zur Hand geht. Und insofern würde ich sagen, die wird es da auf jeden Fall gebraucht werden. Und wenn sie daherkommt und da arbeiten will, wird es da sicherlich auch Möglichkeiten geben.
Was glaubst du denn, was wichtig für das Berufsfeld Kulturmanagerin ist? Welche Kompetenzen wären da essentiell? Was glaubst du?
Resilienz, das Erste, was mir einfällt, weil, ja, weil ich glaube, es ist nichts, wo man so, du wirst ja selten in Watte gepackt. Und das hängt natürlich auch mit dieser Transformationsbereitschaft zusammen. Und Resilienz meint, dass man auch häufig natürlich mit Entscheidungen von Dritten konfrontiert wird, mit denen man umgehen muss, die einem selten oder die einem nicht immer passen. Das andere auch gegenüber, sag mal, Stakeholdern oder den sehr unterschiedlichen Gruppen, mit denen man zu tun hat, ist sowas wie dafür ein Verständnis, eine Empathie, also gut zuhören können. Was sagen die und wie sagen die das und was meinen die eigentlich? Und es kann sicherlich auch nicht schaden, wenn man so ein Talent zur Vermittlung hat. Also weil du hast häufig mit verschiedenen Vereinen zu tun, die vielleicht alle das Gleiche wollen, aber unterschiedliche Wege gehen. Und wie kann man sowas koordinieren? Wie kann man sowas vermitteln? Das finde ich ganz wichtig. Das mit den Zahlen sollte man nicht unterschätzen. Also ich finde Excel oder gibt andere Programme, die das können, sind echt nicht zu unterschätzen. Also ich würde jetzt aufgrund meiner Erfahrung sagen, man kommt dann nicht so ganz drum rum.
Schade,
Und
aber
vielleicht auch so ein bisschen, da bin ich aber auch nicht so firm, weil wir zum Glück auch eine Buchhaltung haben und Leute, das eine sind ja so die Zahlen, Tabellen, Rechnen und so eine mathematische Logik. Das andere ist auch nicht verkehrt, ist einfach so ein kaufmännisches Grundwissen. So, also da, was heißen denn diese Begriffe? Ich meine nicht nur Brutto Netto, sondern was weiß ich, wenn man Dinge abgrenzt oder bestimmte Posten aus der Buchhaltung. Du hast relativ viele, ja, nämlich Stakeholder oder AkteurInnen, mit denen man zu tun hat, aus allen möglichen Bereichen. Also es ist ja selten nur eine Zielgruppe, dass du sagst, ich habe nur Künstlerinnen vor mir sitzen, sondern du hast dann immer noch, dann ist jemand aus der Verwaltung, dann kommt Politik und so weiter. Und wenn du da so ein Grundverständnis von hast und das auch, sage ich mal, am ersten Termin leicht durchblicken lässt, dann glaube ich, steigst du schon mal, ich sag mal, in der Achtung, oder es versucht zumindest keiner, dich über den Tisch zu ziehen, weil er denkt, ja, irgend so ein Kulturheini, aber der kann ja nicht mit Zahlen arbeiten.
Dann kommen wir als nächstes zu den Rapid-Fire-Question oder Quick-Fire-Question. Ich werde dir jetzt in der nächsten Rubrik insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Fragen stellen, die du ganz, ganz schnell beantworten musst. Es sind immer Entweder-Oder-Fragen und
Okay.
immer zwei Optionen.
Ah.
Bist du bereit?
Ja.
Schlager-Move oder Fusion?
Fusion.
Podcast oder Radio?
Radio.
Nochmal studieren,
Nee,
Bachelor oder
Podcast.
Master?
Podcast. Ich will doch Podcast sagen.
Doch, Podcast? Das
Doch,
sagst du jetzt
Podcast.
nur, weil du im Podcast bist. Nicht Spaß.
Nee, weil ich halt eben kurz eine Sekunde überlegt hatte und dachte, ich höre viel mehr. Das stimmt auch, ist egal.
Es sind ja nicht umsonst die Quickfire-Questions. Die erste Antwort zählt nur.
Ja, richtig, ja.
Arthouse oder Blockbuster?
Arthouse.
Zeitgenössische Kunst oder alte Meister?
Zeitgenössische Kunst.
Dann kommen wir so langsam zu den letzten Fragen. Was ist etwas, was du gerne noch erreichen möchtest? Was möchtest du innerhalb deiner Karriere noch machen?
Also mit Blick auf das, was ich am Anfang erzählt habe, meine Karriere oder meine Zickzack-Biografie und so weiter, das folgte nie so einem Plan. Zugegebenermaßen, ich habe den Plan immer noch nicht. Also ich mache das jetzt 11 Jahre, was ich gerade mache. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, das noch 10 Jahre zu machen. Was aber nicht heißt, dass es nicht passieren kann. Ich lese den Stellenmarkt zwar, aber ich durchforste ihn jetzt nicht, weil ich sage, ich muss mich da umorientieren. Aber wenn es da was gäbe, dann wäre ich da durchaus offen. Und ich habe ich, glaube ich, vorhin mal angedeutet, ich habe, wie gesagt, gerade so eine Weiterbildung gemacht. Das nennt sich Transformationsmanager, Managerin, nachhaltige Kultur. Das hat mich doch sehr angefixt von der Thematik. Und wir wollen das stärker in unser Beratungsportfolio mit reinnehmen. Das wäre aber auch ein Bereich, den ich mir durchaus vorstellen könnte, den einfach noch stärker auszubauen. Weil ich glaube, das ist, also bei mir im Moment das Zukunftsthema. Wir haben immer so bestimmte Themen auch. Inklusion, Diversität und so weiter, die wir auch merken, da gibt es den politischen Wunsch, das in Förderprogramme mit reinzunehmen und so weiter. Das finde ich auch alles ganz spannend. Ja, das wäre so ein Feld, glaube ich, wo ich keine Karriere sehe, aber nochmal ein Betätigungsfeld, sagen wir es mal so.
Das klingt auch total interessant. Gibt es denn etwas, was du uns Studierenden, uns Kulturmanagement oder auch in jedem Bereich, der vielleicht später Kulturmanagement wird, gibt es irgendwas, was du uns auf den Weg geben möchtest? Irgendwelche Ratschläge?
Oh Gott. Ja, Ratschläge klingt immer. Also erstmal Chapeau, weil ihr seid ja schon mal auf dem richtigen Weg, muss ich ja sagen. Weil es ja auch, du hattest ja vorhin so Ängste formuliert. Naja, es kann ja eine Menge Gründe geben, warum man den Weg nicht einschlägt. Also weil die Eltern einem sagen oder man selber, das ist ja alles nicht sicher und überhaupt. Wobei ich mich andererseits frage, welcher Beruf ist denn sicher? Also welchen soll es denn in 30 Jahren noch geben? In der Automobilbranche würde ich es nicht sehen, aber wahrscheinlich in bestimmten handwerklichen Bereichen. Nein, das ist ja was mit dem Leben selber zu tun hat, mit einem selber. Man kann das schwer trennen. Man kann nicht sagen, ich gehe jetzt arbeiten und dann habe ich wieder frei und mache das. Sondern sozusagen gesellschaftliche Veränderung, gesellschaftliche Strömung, wie man es nennen will, fließen sehr, sehr auch in dieses Berufsbild ein, da offen zu bleiben und zu gucken, das vielleicht auch immer abzuleiten, was macht das dann mit mir, mit meinem Beruf, welche Auswirkungen könnte das haben, kann das haben. Und ich glaube, dieses im Kopf beweglich zu bleiben, transformationsbereit, resilient, gut zuhören können und so weiter, das beibehalten, wenn es noch nicht da ist, oder aneignen. Ich glaube, es ist ja nichts, was man nicht le auch lernen könnte, insofern. Ja.
Okay, super. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich dafür, dass du mit mir geredet hast.
Karriereklänge.